Vielen Dank. Ja, wir machen jetzt einen Riesensprung ins Neue Testament. Also wir springen einfach ein bisschen. Aber wir haben es immer mit Menschen zu tun. Also Hubertus hat uns eben schon eine Menge von Menschen, von großen Menschen vorgestellt, der Bibel, des Alten Testaments. Und ich möchte jetzt auf Menschen im Neuen Testament eingehen und sie sind genauso. Und wir sind auch genauso. Solange wir Menschen sind und in diesem Fall die Jünger und wir in einem menschlichen Körper leben, haben wir es mit der Angst zu tun. Und gerade gefährliche, lebensbedrohliche Situationen wie das Hervorbrechen von Naturgewalten und in diesem Fall, ich möchte jetzt auch gleich auf eine Episode eingehen, die steht bei Matthäus 14, 22 bis 33. Da geht es um den Gang Jesu auf dem Wasser. Matthäus 14, 22 bis 33. Ja, das ist einfach eine lebensbedrohliche Situation. Das Boot war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. Und in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, er sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Das waren jetzt gleich zwei Ängste, einmal das Hervorbrechen der Naturgewalten und dann Jesus zu sehen auf dem Wasser. Und Sie können, also wie reagieren wir, wenn wir Angst haben? Mit Schweißausbrüchen, Herzklopfen, flüchten. Flüchten konnten sie ja nun nicht, sie saßen ja auf dem Boot. Ne? Und wir können uns sicher wiederfinden in diesen Panikrufen. Und auch in diesem, dass sie da auch Jesus sahen und dachten, er wäre ein Geist, ein Gespenst. In dem Wort, mit dem Angst zu haben, steckt auch die Antwort auf Angst. Tue etwas. Tue etwas mit deiner Angst. Und Angst können wir nur überwinden, wenn wir uns dieser Angst stellen. Jesus hat an mehreren Stellen auch die Jünger wegen ihrer Angst zurechtgewiesen. Warum habt ihr solche Angst, sagt er zum Beispiel beim Sturm auf dem See. Habt ihr noch keinen Glauben? Und Jesus würde sich ja nicht zurechtweisen, wenn er nicht wüsste, dass es anders geht. Dass sie eine Entscheidung haben, dass sie die Möglichkeit einer Entscheidung haben. Eine Entscheidung gegen Angst für Vertrauen. Und so ist Jesus eben auch ganz, ganz anders. Er sagt nicht schon, okay Jungs, ich verstehe euch schon. So würden wir das ja machen. Rein psychologisch verstehe ich ja, ich kenne ja deine Angst, ich verstehe das. Ist okay. Aber er sagt, was ist los mit euch? Habt ihr keinen Glauben? So wie Jesus mit Angst umgeht, das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, wie die meisten Menschen, auch wir Christen, mit Angst umgehen. Kommen wir jetzt nochmal zum Gang Jesu auf dem Wasser und auch eben, als Jesus auch zu ihnen spricht, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dieses Wort kommt ja unglaublich oft vor in der Heiligen Schrift, im Alten und im Neuen Testament, immer wieder. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, es soll so oft vorkommen. Manche sagen 110 Mal, manche sagen 365 Mal. Auf jeden Fall wissen wir ja, es kommt uns immer entgegen. Es kam uns jetzt auch schon entgegen wieder. Und daraufhin sagt Petrus in einer Aufwallung von Leidenschaft und Mut, Herr, wenn du es bist, befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagt, komm. Petrus steigt aus dem Boot und geht über das Wasser. Wir kennen die Geschichte. Er schaut, also er geht ja schon mal, also da ist ja schon mal ein bisschen Glauben da, ne? Oder viel, also ich meine, wer würde das von uns tun? Er schaut auf den heftigen Wind, nicht auf Jesus. Und so beginnt er unterzugehen. Und was sagt uns diese Geschichte? Schau auf Jesus, nicht auf die Umstände. Dazu fordert sie uns auf. Jesus tadelt ihn hinterher wegen seines geringen Glaubens, nachdem er ihm zuvor rettend die Hand gehalten hat. Und man sieht hier deutlich den Kampf zwischen Angst und Glauben. Sie stehen sich gegenüber wie zwei Magneten. Der Magnet Angst schaut auf die Umstände und der Magnet Glauben hört das Wort: Hab Vertrauen. Ich bin es, fürchte dich nicht, und bewirkt Beruhigung, inneren Frieden, Zuversicht und Mut im Schauen auf Jesus. Sehen wir uns einmal genauer die Verleugnung durch Petrus an, die in allen vier Evangelien erwähnt wird. Wir widmen uns jetzt mal besonders dem Lukas-Evangelium 22, 31 bis 34. Lukas 22, 31 bis 34. Da wird es angekündigt in 31 bis 34, die Verleugnung, ja. Und dann nochmal 54 bis 61, da geschieht dann diese Verleugnung. Also wir haben zwei Kapitel da, die mit der Verleugnung zu tun haben. Auch hier sieht man deutlich, in welchem inneren Konflikt Petrus steht. Also Petrus haben wir vielleicht schon erkannt. David ist derjenige, dessen Schwäche Begierde war, diese größte Schwäche, muss man so sagen, die immer wieder die hervorgestochen ist. Und bei Petrus ist die größte Schwäche die Angst. Und auch hier sieht man deutlich, in welchem inneren Konflikt Petrus steht. Also bei der Verleugnung des Herrn. Also Jesus hat es angekündigt, er weiß es. Er geht hin, er geht an den Ort des Schreckens. Er ist einfach da, wo Jesus Schreckliches geschieht. Die Liebe zum Herrn ist so groß, dass er in seiner Nähe sein will und mitbekommen will, was mit ihm geschieht. Obwohl er weiß, dass er damit sein Leben riskiert. Andererseits bekennt er sich nicht zu seiner Freundschaft mit ihm. Ja, er streitet es sogar ab, ihn überhaupt zu kennen. Man könnte auch sagen, er handelt diplomatisch. Wem nützte es etwas, wenn auch er sein Leben verlieren würde? Das Entscheidende ist hier, dass Jesus ihn mit seiner eigenen Begrenztheit konfrontiert. Gott ließ es zu, dass Petrus mit sich selbst konfrontiert wird. Mit seinem eigenen Ich, mit seinen Ängsten. Er weint bitterlich über sein eigenes Verhalten, als Jesus ihn anblickt. Dieser Blick sagt alles, sagte alles. Und er ging dem Petrus durch Mark und Bein. Er fühlte seine ganze Unfähigkeit, wirklich zu lieben und treu zu bleiben in Worten und Taten. Es ist nicht schwer, sich in ihm wiederzufinden, denke ich. Angst lähmt, blockiert, friert uns ein, lässt uns vermeiden und flüchten. Wir kriegen kein Wort mehr über die Lippen. Als hätten wir einen Knoten in der Zunge. Angst lähmt uns, unsere Erkenntnisse und Visionen umzusetzen, lähmt Begeisterung und Zielstrebigkeit, Eifer und Leidenschaft, anderen von Jesus zu erzählen. Unsere Ängste machen uns tatsächlich zu Verrätern unseres Glaubens, wenn wir ihnen nachgeben. Eigentlich können wir Petrus dankbar sein, dass er uns unser menschliches Versagen so vor Augen führt. Er zeigt uns, was in uns vorgeht in Situationen, in denen wir uns zu Jesus bekennen sollten. Wir fluchen vielleicht nicht und schwören auch nicht, ihn nicht zu kennen. Schließlich sind wir auch nicht in Lebensgefahr wie er. Aber wir verhalten uns vielleicht so, als würden wir Jesus nicht kennen. Es ist doch merkwürdig, mir geht es jedenfalls so, dass ich immer eine Hemmschwelle in mir bemerke, frank und frei von Jesus zu sprechen in Kreisen, in denen er überhaupt kein Thema ist und überhaupt gar nicht von Interesse. Man meint zu spüren, dass es jetzt peinlich und uncool ist, von ihm zu sprechen. Man will nicht, dass die anderen einen für frömmlerisch halten und extrem konservativ, für verstaubte, traditionelle Kirchgänger. Man assoziiert uns dann mit Kirche und all dem, was man an ihr abstoßend findet. Aber alles, was wir brauchen, sind nicht lauwarme Gläubige mit dem Geruch von Angst um sich herum, sondern kühne Jesus-Nachfolger, die ihre Stimme erheben und mit Freimut und Freude über Jesus sprechen und den anziehenden Duft Christi verbreiten. Womit wir wieder bei Petrus sind. Denn Petrus war es, der an Pfingsten eine fulminante Predigt gehalten hat, die zur Folge hatte, dass sich 3000 Menschen bekehrten. Er predigt mit Freimut, ohne Rücksicht auf eigene Verluste, ohne Angst um sein eigenes Leben. Er muss einfach reden, nichts kann ihn davon abhalten. Freimut ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die er am Pfingsten empfangen hat. Um Freimut muss man beten. Und das tat er jetzt, indem er und Johannes nach ihrer Freilassung die Urgemeinde dazu anregte, im Gebet um Furchtlosigkeit. Wir finden dieses Gebet um Furchtlosigkeit in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31. Er betet es zusammen mit den anderen, doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen. Damit sind die Drohungen des Herodes und Pontius Pilatus und deren Gefolge gemeint. Und gib deinen Knechten die Kraft, mit aller Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bebt der Ort, an dem sie versammelt waren. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. So steht es in dem Gebet um Furchtlosigkeit. Hat Petrus jetzt für immer seine Furcht überwunden? Nein. Also, obwohl er natürlich die Gabe der Freimut hatte, er hatte trotzdem auch immer noch wieder mit Furcht zu kämpfen. Das lesen wir vor allen Dingen im Galater 2, 11 bis 12. Da tadelt Paulus ihn, weil er sich vor den Juden fürchtete. Also er hatte wohl erst selbst auch die Vision, dass er sich auch um die Heiden kümmern sollte und dass auch für die Heiden das Evangelium da ist. Aber er hat sich dann auch von den Heiden zurückgezogen wieder, weil er Angst hatte vor den Juden. Galater 2, 11, 12. Habe ich auch alles auf diesen Zettel mit aufgenommen. Wir erkennen, dass Freimut eine Gabe des Heiligen Geistes ist und nicht eine Charaktereigenschaft, die einige haben und andere nicht. Das sieht man ja an dem Petrus sehr, sehr stark. Also Petrus hat also diese Charaktereigenschaft, Freimut oder Mut eigentlich nicht unbedingt, jedenfalls nicht, tatsächlich ist er ja teilweise sehr impulsiv und mutig, aber er kann es nicht so durchhalten. Aber wir sehen einfach, dass es keine Charaktereigenschaft ist, die einige haben und andere nicht, sondern dass wir darum beten sollten. Und das ist etwas, was uns doch auch Mut geben kann, dass wir, wenn wir denken, ja, wir sind ja eigentlich da irgendwo auch ganz ängstlich, dass wir wirklich darum beten können, dass uns, wir haben eigentlich diese Gaben ja schon in unserem Geist und dass das einfach freigesetzt wird, dass einfach das, was in uns im Geist schon angelegt ist, freigesetzt wird. Und dann können wir uns überwinden und auch schon mal, ja, über unseren Schatten springen, würde ich sagen. Wir werden noch weiter darüber sprechen. Ich habe da auch noch einmal, das einmal besonders, möchte ich das am Sonntag nochmal, also auch gerade über Menschenfurcht sprechen mit euch. Jetzt wenden wir uns Jairus zu. Und das ist Markus 5, 21 bis 43. Ja, ihr kennt die Geschichte. Ich hatte eigentlich vor, das auch im Einzelnen vorzulesen, aber ich denke einmal im Anbetracht dessen, dass wir auch nicht so ganz viel Zeit jetzt haben, bis zur Messe noch, nehme ich einfach an, dass ihr die Geschichte auch kennt, dass ihr die so ungefähr vor Augen habt. Es geht also einfach darum, dass Jairus, ja, der ist ein Synagogenvorsteher, geht zu Jesus ganz direkt und sagt, meine Tochter liegt im Sterben. Und er, wir können uns auch vorstellen, wie schwierig das für ihn ist, Vater oder Mutter sein und zu wissen, das Kind liegt im Sterben. Und er ist ja da ganz erstaunlich. Die meisten Eltern würden lieber selbst sterben, als zuzusehen, wie das eigene Kind stirbt. Und Jairus verließ sein Haus, in dem seine Tochter auf dem Sterbebett lag, und ging ganz zielstrebig zu Jesus. Und er kämpfte sich durch die Menschenmenge am Ufer des Sees durch und sah Jesus und fiel ihm zu Füßen und sagte, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Und das finde ich so erstaunlich. Sie soll am Leben bleiben. Leg ihr die Hände auf, damit sie am Leben bleibt. Und das ist ja schon ein Glaubensbekenntnis. Er hatte eine innere Vorstellung von dem, was geschehen sollte. Er hatte sich das schon so ausgemalt, wenn Jesus in sein Haus kommt und seiner Tochter die Hände auflegt und sie gesund wird. Und Jesus ging mit ihm. Und viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn, wie wir in Vers 24 lesen. Und einige Minuten sah es so aus, als ob alles nach Plan liefe, so wie er sich das jetzt vorgestellt hatte. In seinem Glauben. Aber es kam anders. Die blutflüssige Frau kam dazwischen. Und Jesus ließ sich aufhalten. Stellen wir uns einmal vor, wie lange die Frau brauchte, um die ganze Wahrheit, sie sagte ja die ganze Wahrheit über sich, sie sagt zu Jesus, über ihre 12 Jahre andauernde Krankheit zu erzählen. Wie lange das jetzt schon dauerte. So. Und Jairus steht jetzt dabei. Ja. Über die vielen Ärzte, die sie konsultiert hatte und die nicht in der Lage gewesen waren, ihr zu helfen. Und über Summen an Geld, die sie dafür in den vielen Jahren ausgegeben hatte. Und die ganze Zeit, in der sie die Geschichte erzählte, stand Jairus jetzt dabei und wartete in dem Wissen, dass seine Tochter in einem kritischen Zustand war. Jede Sekunde zählte eigentlich. Und doch schien Jesus gar keine Eile zu haben. Er kümmerte sich um die Frau und ließ sich auf ein Gespräch ein. Und in diesem Moment, als er sich auf dieses Gespräch einließ mit der Frau, in Vers 35 sehen wir das, hörte Jairus die schlimmsten Worte, die er jemals befürchtet hat. Deine Tochter ist gestorben. Und im selben Moment, als diese Worte gesprochen wurden, sagt Jesus in Vers 36, sei ohne Furcht, glaube nur. Das ist eine erstaunliche Aussage. Jesus sagt nicht, ich verstehe dich, wein und schrei nur, das verstehe ich, sondern er fordert Jairus zum Glauben auf. Später tadelt er sogar die Leute, die weinen und schreien, und schickt sie hinaus, damit sie mit ihrem Unglauben nicht stören. Vers 39. Jesus wusste etwas, was die meisten Menschen nicht wissen, nämlich dass Angst, die toleriert wird, den Glauben verhindert. Er wusste, dass es unmöglich ist, gleichzeitig Angst und Glauben zu haben. Und da das Leben der Tochter des Jairus davon abhing, dass Jairus und später seine Frau und die Begleiter Jesu fest verbunden waren im Glauben an Jesus, hat Jesus befohlen, sich nicht zu fürchten. Und er hat auch alle anderen weggeschickt, die nicht glauben, damit sie diesen Glauben nicht behindern. Wenn es dem Jairus unmöglich gewesen wäre, das Gebot, fürchte dich nicht, zu befolgen, wenn ihm nichts anderes übrig geblieben wäre, als sich zu fürchten, wäre Jesu Gebot ja ungerecht gewesen, wenn er gesagt hätte, fürchte dich nicht. Aber es war nicht unmöglich für Jairus zu glauben und zu vertrauen, sogar als er unter hohem Druck stand. Und für uns ist es auch nicht unmöglich, den Glauben zu wählen gegen die Angst. Heilstatsache ist, dass Jesus uns durch sein Werk der Erlösung von der Macht der Angst befreit hat. Es ist also viel leichter für uns als Glaubende und im Heiligen Geist Getaufte als für Jairus, uns nicht zu fürchten. Jairus jedenfalls gehorchte Jesus und glaubte. Und es geschah, was Jairus geglaubt hatte. Sie wurde wieder gesund, die Tochter wurde wieder gesund und blieb am Leben. Als Jesus auf Erden das Reich Gottes verkündigte, predigte er Frieden, Shalom. Shalom heißt Heilung, Befreiung, Wohlergehen, Leben in Fülle. Die Menschen, die an ihn glaubten, empfingen diesen Frieden. Sie wurden geheilt, von Dämonen befreit, gespeist mit Broten und Fischen. Alle, die nicht an ihn glaubten, empfingen diesen Shalom nicht. Seine Worte, fürchte dich nicht, drangen nicht zu ihnen durch. Sie hielten an ihrer Angst fest. Es ist wichtig, im Glauben auf Jesus zu schauen. Das zeigt uns diese Geschichte mit Jairus. Manchmal scheint alles umsonst. Zuerst haben wir Hoffnung, dann scheint sich diese Hoffnung mehr und mehr zu zerschlagen, da sich widrige Umstände in den Weg stellen und unsere Geduld strapaziert wird, weil wieder etwas dazwischen kommt. Es läuft oft nicht so, wie wir es uns im Glauben vorgestellt haben. Manchmal sind es lange, holprige Prozesse mit vermeintlichen Rückschlägen, die wir durchlaufen müssen. Gottes Pläne sind nicht durchschaubar für uns. In dieser Geschichte musste noch Zeit sein, einem anderen Menschen eine kranke Frau zu heilen. In solchen Momenten, in denen alles nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, im Gegenteil, wenn alles noch schlimmer wird, dann sollten wir unseren Glauben aktivieren und sagen, der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr, wir danken dir, dass wir uns in all diesen Menschen der Bibel wiederfinden können. Und dass wir sehen können, wie barmherzig du auf jeden einzelnen von ihnen blickst. Du siehst ihre Not, ihre Ängste, ihre Sorgen, mit denen sie sich herumschlagen. Genauso wie du auch unsere Nöte und Ängste heute siehst. Wir sehen die Liebe der Apostel zu dir und trotzdem ihr Versagen. Wir sehen aber auch den Glauben des Petrus und des Jairus, selbst in extremen Situationen. Und wie sehr du ihren Glauben und ihr Vertrauen brauchst, um Wunder zu tun. Du brauchst auch unser Vertrauen und unseren Glauben. Wie groß ist die Versuchung, den Glauben aufzugeben angesichts nicht sofort erhörter Gebete, wenn einfach nicht alles nach Plan läuft und etwas dazwischen kommt, das alles noch schlimmer erscheinen lässt. Gib uns dann durch deinen Heiligen Geist die Erinnerung an eines deiner Worte, zum Beispiel sei ohne Furcht, glaube nur, damit wir den Frieden, die Zuversicht, die Ruhe erleben können, die nur du geben kannst. Amen.